freue mich wieder mal bei euch zu sein. Es vergeht ja immer eine gewisse Zeit, dann treibt man sich woanders rum. Inzwischen, in der letzten Zeit, hatte ich eine Zeltmission. Am Anfang war es ziemlich kalt, aber ich staunte, dass doch Leute kamen, haben fremde Leute erreicht. Auch Menschen sind gläubig geworden. Vorher war ich in Israel mit 40 Leuten. Da war besonders schönes Wetter. Und es ist immer interessant, wie auch das Wort Gottes dort Menschen anspricht, wenn man vor Ort ist. Es geht uns ja nicht darum, dass wir hinfahren, um die Steine zu küssen. So wichtig sind die uns nicht. Sondern eigentlich die ganze Geschichte, um einmal alles besser zu verstehen, was wir in der Bibel lesen. Und so habe ich immer wieder Leute gehabt, die näher an die Bibel rankamen, anfingen, die Bibel zu lesen. Jetzt hatte ich schon einen Mann zum dritten Mal dabei, der meinte vorher, ein guter Christ zu sein. Er ging ab und zu in die Kirche, hatte was gegen die Pfarrer, hat sich viel geärgert. Und seine Frau, die sagte, komm doch mal mit, er wollte nicht. Und eines Tages sagte er, ich werde mitkommen. Und er erzählte dann später, als ich dann die Botschaften hörte und die Erklärung, und ich habe ja auf dem Berg der Seligpreisung von der Bekehrung auch gesprochen, ich gehe ein durch die enge Pforte, da hat ihn das so getroffen, dass er sagte, da habe ich erstmal gemerkt, dass ich gar kein Christ bin. Ich war ein Namenschrist, aber Jesus wohnte nicht in meinem Herzen, ich hatte keine Gewissheit und gar nichts. Und jetzt bekennt er so freimütig, Jesus kam schon in eine nächste Freizeit und hat geworben für alles Mögliche, nicht wahr? Und spricht offen von Jesus. Und das ist meine Freude. Also wenn man das erlebt, Menschen für Jesus zu werben in unserer Zeit, wir hörten es gerade, es ist heute schwieriger, auch gerade in Europa, bei uns in Deutschland auch. Deshalb wollte ich doch mal solch ein Thema nehmen, wo es eine Erweckung gab, wo ein Mann Vorbild gewesen ist, und voranging, solche Politiker wie ein Hiskia bräuchten wir heute. Und deshalb ist schon gut, nicht nur zu wählen, sondern auch zu beten dafür. Wir Christen vergessen das oft. Wir kritisieren alles, kritisieren auch die Regierung ziemlich oft. Und wir haben ein Recht dazu. Aber wehe, wenn wir nicht dafür beten, dann werden wir auch schuldig. Und wir sollten viel mehr dafür beten, auch dass das Evangelium Freiraum bekommt oder behält, so steht es hier in der Bibel drin. Und wir versäumen manchmal, unsere Rechte darin auch wahrzunehmen. Und ich denke, wir sollten es tun. Noch bekehren sich Leute. Manche wissen schon, dass ich bald nicht mehr solo sein werde, war ja nun einige Jahre Witwer. Und dann denkt man nichts Schlimmes und dann treffe ich da jemanden, und sie traf mich. Ja, und Gott hat uns so zusammengeführt, nicht in der Freizeit, später. Jeder hat gebetet, nicht wahr, Herr, wenn du willst, nicht wahr, dass der oder die, dann kannst du uns zusammenführen. Und Gott hat es so auf wunderbare Weise gemacht, nicht in der Freizeit, sondern so über eine bestimmte Person, an der ich Seelsorge tun sollte. Und so hat Gott das wunderbar geführt. Sie ist 10 Jahre jünger als ich. Das ist gut, wenn jemand jünger ist. Und das Beste ist dieses. Sie brennt für Jesus. Sie ist Geschäftsfrau gewesen, hatte ein kleines Geschäft. Sie ist schon 22 Jahre Witwe gewesen, musste sich durchkämpfen, aber sie kam mit 33 Jahren zum Glauben durch das Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Und aber konsequent auch. Und sie ist so geprägt vom Wort Gottes. Sie missioniert, sie hat immer Traktate dabei. Und jetzt macht sie es so und sagt, ich habe ja so einige Hefte auch, wo mein Bild hinten drauf ist. Dann sagt sie, lesen Sie das mal, den heirate ich demnächst. Ja. Ja, naja, so werde ich dann auch noch bekannt. Ja. Gut, aber sie hat viele zu Jesus geführt. In ihrem Geschäft auch. Hat mit Vertretern gesprochen, aber ging mit denen auf die Knie, haben sich bekehrt und sind heute in der Gemeinde auch. Ist eine Beterin, die betet jetzt auch hier für diese Stunde. Nicht? Und die hat alles im Kopf, die kennt sogar die Namen, wenn ich gesagt habe, das und das und das oder der und der. Sagst du, wie ist das geworden mit dem und dem? Nicht? Und da habe ich dann wirklich eine gute Gehilfin dann auch, sodass wir gemeinsam noch dienen können, solange der Herr es eben will. Und falls es mal sein sollte, ihr wollt mich nochmal einladen, dann würde sie gerne mitkommen. Ja, okay. Jedenfalls, sie war schon in einigen Gemeinden mit. Sie ist ja nicht bei mir, sie wohnt ja bei Bielefeld. Ab und zu kommt sie, sie wohnt dann bei uns in der Nähe in einem Freizeitheim. Und dann kommt sie aber mit in Gemeinden und kam sehr gut an mit ihrem Zeugnis auch. Und sie hat sich so wohl gefühlt bei den Gläubigen. Ja. Und ich habe eine große Hilfe, das ist auch schön. Ja, das hat nun Gott nochmal geschenkt und wir sind ihm sehr dankbar. So, jetzt bin ich froh, wieder bei euch zu sein, euch zu sehen. Ich habe viel von euch erzählt, eure Gemeinde hier, eure Tätigkeiten und so weiter. Ihr seid mir ans Herz gewachsen, die ganzen Jahre über, nicht? Wir kennen uns ja viele schon Jahrzehnte nun. Und da wächst man einfach zusammen, auch wenn man sich nicht jeden Tag und nicht jede Woche sieht, aber wir sind miteinander verbunden. Und ich habe eure Gemeinde auf meiner Gebetsliste. Nicht? Jeden Tag bete ich für eure Gemeinde und für die Tätigkeit hier. Ja, also wir sind glücklich in Jesus Christus. Ja, ich möchte ein Wort lesen aus der 2. Chronik im 29. Kapitel von Vers 1 an. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sicharias, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater oder wie sein Ahnherr David. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus und ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiliget euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt. Und sie haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert dem Gott Israels und kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen. Und er hat sie dahingegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sich verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durch Schwert gefallen und unsere Söhne und Töchter und Frauen weggeführt. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Bis dahin einmal. Wer heute die Augen offen hat und wem die Sache des Herrn auf dem Herzen liegt, der muss feststellen, dass es in unserem Volk geistlich ganz miserabel aussieht. Es sind wohl viele Aktivitäten hin und her und an manchen Stellen meint man auch sonst in der Welt, dass es da Aufbrüche gibt und an einigen Stellen echte Aufbrüche auch, in China und in Asien ganz besonders. Aber an vielen Stellen ist oft Irrlehre drin, ganz schlimme Irrlehre sogar. Und das ist eine traurige Sache. Und woanders wird das Wort gar nicht angenommen. Wir sehen bei uns, gehen lieber viele hin und meditieren, werden Buddhisten oder irgendetwas oder nennen sich einfach Atheisten. Anstatt dass man auf Gott hört, hört man lieber auf Menschen und wird immer wieder enttäuscht. Anstatt dass man Gott vertraut, vertraut man auf Menschen. Viele schon gar nicht mehr, nicht? Deshalb sagen sie, wer auch rankommt, was soll schon werden? Die sind ja alle gleich, nicht wahr? Aber manchmal vertraut man auf Leute und sagen, der könnte es sein, die könnte es sein. Und dann wird man an Menschen enttäuscht, wie man eben enttäuscht werden kann. Anstatt zu beten, da wird lieber meditiert, wie ich schon sagte. Anstatt dass man sich auf den Willen Gottes einstellt, da wird lieber protestiert, das macht man heute ganz besonders viel. Anstatt Gott zu ehren, werden Menschen geehrt. anstatt die Sünde zu meiden, wird Sünde gesucht und gesellschaftsfähig gemacht. Und wehe, man sagt nicht Ja zu diesen Sünden. Dann ist man ein ganz schlimmer Kerl. Dann ist man der Fundamentalist, einem Ayatollah gleich. Nicht? So sieht's doch in unseren Tagen aus. Anstatt die Normen Gottes anzunehmen, hat man eigene Normen gemacht. Im Grunde macht jeder, was er will. Jeder bastelt sich seinen Glauben zusammen. So sieht es heute aus. Ich bin jetzt nun 55 Jahre als Evangelist unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe viel Veränderung in diesen Jahren erlebt. Ich weiß noch, so nach dem Krieg, die Leute hatten mehr Hunger. Da war auch Ehrfurcht vor Gott. Selbst wenn man nicht bekehrt war, aber man hatte eine gewisse Ehrfurcht vor Gott. Das hat sich aber gewaltig geändert. Ich weiß noch, wie die Kirchen voll waren, auch bei Evangelisationen. Ich habe in manchen Städten 2.000-3.000 Menschen gehabt. Früher, in kleineren Städten sogar. Die Leute kamen mit Bussen an und oft kamen sie mit Bussen noch nachgefahren. Das hat sich gewaltig geändert. Nicht? Und trotzdem dürfen wir es nicht resignieren. Das Wort Resignation kommt aus der römischen Militärsprache. Nämlich das Signum, die Fahne zurücksetzen. Und zwar, wenn der Feind zu mächtig ist und sagt, wir schaffen es nicht, wir wollen geordnet uns zurückziehen. Resignieren. Und das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen angreifen. Wir wollen vorwärts gehen, das Fähnchen vorantragen. Das ist wichtig. Aber viele resignieren und sagen, hat ja keinen Zweck, wollen wir es noch gerade selber erhalten. Mir sagte ein Bruder aus einer Freikirche, weißt du was, die Zeit der Evangelisation ist vorbei. Wir leben in der Zeit der kleinen Kraft. Nicht die kleine Kraft, das kommt ja da vor in der Offenbarung. Dann fragte ich ihn, hab gar nicht gewusst, sagte ich, dass der Herr Jesus sein Wort aufgehoben hat, geht hin in alle Welt. Ist das jetzt neu? Da guckt er mich groß an. Da sage ich, und dann gucken Sie mal noch über den Zaun. Noch passiert etwas. Es bekehren sich immer noch Menschen. Und wenn auch nicht immer in Massen, aber es geht ja nicht darum, ob wir nun Erfolg haben. Es geht darum, dass wir die Botschaft bringen, dass wir gehorsam sind. Predigt die Botschaft. Und ich darf nicht resignieren, auch nicht als Evangelist, wenn sich jetzt keiner bekehrt. Nicht? Natürlich erwartet man das und man freut sich, weil der Himmel sich ja auch mitfreut. Aber ich kann auch mich nicht rühmen, wenn sich viele bekehren. Und manchmal haben sich viele bekehrt. Nicht? Dann können die Leute nicht sagen, aber bei dem ist es so richtig. Nein, das hat Gott geschenkt. Und wie viele andere haben an denen schon gewirkt? Ich habe nur das Bäumchen geschüttelt. Wie viel Pastoren und Mitarbeiter in den Gemeinden haben gewirkt und haben die Leute beeinflusst, sodass bloß noch ein Schubs zu geben war? Da können wir uns doch nicht selber rühmen. Nein, jeder soll seine Arbeit tun. Und wer nicht evangelisieren kann, nicht meine zukünftige verteilt Traktate, sie erzählt von Jesus, führt Menschen zu Jesus, sie kann das sehr, sehr gut. Mancher kann das nicht so, aber er kann beten dafür. Er kann geben, er kann sich sonst einbringen in die Gemeinde. Und da haben wir immer noch Freiheit dazu. Und das wollen wir tun. Wir wollen nicht so negativ sein. Wir sehen, wie der Schöpfer heute gar nicht anerkannt wird. Man sagt, er sei ja alles von selbst entstanden. Nicht wahr? Man leugnet den Schöpfer. Aber wir freuen uns gerade an der Schöpfung, weil wir wissen, er hat alles gemacht und er hat alles in seiner Hand. Und durch Jesus Christus haben wir mit ihm Verbindung und er liebt uns. Eine wunderbare Sache. Wisst ihr, deshalb sind ja viele Menschen so einsam. Und sie werden an der Seele krank, weil sie die Verbindung mit dem lebendigen Gott nicht haben. Die sind einsam, ja, kein Du. Nicht? Da wird dann meditiert. Man spricht etwas, nicht wahr? Man will die kosmische Kraft in Anspruch nehmen, aber da ist kein Gegenüber. Keiner, der antwortet, keiner, der liebt, keiner, der rettet, keiner, der vergibt. Der Psychiater kann auch nicht Sünde vergeben. Da kann sie wegreden. Ich habe letztens wieder eine Person kennengelernt, wo der Psychiater sagte, und die Person war schon 70. Deine Eltern waren schuld, deine Mutter ganz besonders. Und jetzt wird in dem Dreck gewühlt, nicht wahr, Mutter? Und sie wird immer trauriger und immer trauriger. Ja, meine Eltern waren eben so. Nein, Sünde muss vergeben werden. Wie ich es in Russland erlebte, eine Professorin, Die Hirte war Atheistin, aber hörte zum ersten Mal, wurde mitgebracht in die Evangelisation. Und ich sagte dann, viele, viele haben aber Not, selbst wenn sie nicht an Gott glauben, haben Schuldgefühle. Zum Beispiel, wenn sie ihre Kinder ungeboren abgetrieben haben, ist doch Mord. Und sie kommen nicht zur Ruhe. Und ich sagte, bei mir ist das so. Und niemand konnte mir helfen. Und sie ging auf die Knie mit uns allen da und hat ihr Leben Jesus übergeben und stand auf und hat jeden umarmt. Sie war sonst so steif, ja. Aber was meint ihr? Die hat jeden umarmt, ob sie ihn kannte oder nicht. Auf einmal frei von der Sünde. Ein neuer Mensch geworden. Und das fehlt heute. Wir haben heute mehr Psychologen als richtige Seelsorger. Manchmal sind Seelsorger auch nicht Seelsorger. Das fehlt oft in vielen Gemeinden, leider. Also die Gemeinde Jesu muss wieder ganz neu ran an den Speck. Ja, und wie sieht es in der Gemeinde Jesu eigentlich aus? Es wird sehr viel kritisiert heute. Nicht? Man geht oft in eine Gemeinde, als wenn man ins Kino geht oder ins Theater. Mal, wer spricht denn heute überhaupt? Auch da gehe ich schon gar nicht hin, nicht wahr? Oder umgekehrt auch. Natürlich müssen wir auch etwas einschätzen, ob es gut oder richtig war oder nicht. Aber wir dürfen nicht eine zersetzende Kritik in die Gemeinde hineinbringen. Denn das macht alles kaputt, das baut nicht auf. Wie viele Gotteskinder sind lau und träge geworden? Wie viele haben die erste Liebe verlassen? Das klagt ja der Herr Jesus bei der ersten Gemeinde, die er anspricht, in der Offenbarung auch. Oder die brennenden Herzen sind erkaltet. Viele bekennen sich gar nicht mehr zu Jesus. Manche wissen schon gar nicht mehr, wie sie evangelisieren sollen. Ich war in einer Gemeinde, eine gute Gemeinde, und ich schätze die Geschwister dort auch. Und ich wurde gebeten, darüber zu sprechen, wie ein echter Christ aussieht, also Kennzeichen eines Christen. Naja, gibt es ja viele, ich habe einige herausgenommen. Aber sie hatten im Vorspiel vier Ehepaare, die gefragt wurden in der Öffentlichkeit jetzt, warum seid ihr Christen? Wozu ist das Christsein gut? Die ersten fingen an, ja, das ist für unsere Kinder gut, dass wir sie so erziehen. Alles gute Sachen, aber den Anfang haben sie nicht gesagt, nämlich, weil er mich errettete aus Sünde und Schuld, weil ich auf dem Weg zur Hölle war. Und das fehlt heute oft auch in Evangelisation. Da wird alles möglich, alle Probleme werden angesprochen, nicht wahr? Und der Mensch wird da massiert, die Seele, nicht wahr, wieder ein bisschen aufgeputscht. Aber ich muss doch von der Hölle sprechen. Ich muss davon sprechen, dass der Mensch verloren ist und dass er die Rettung deswegen braucht. Und dann, wenn er sich zuwendet, wird sein Leben auch anders. Dann kann er seine Sorgen abladen. Dann kann er seine Lasten abladen. Dann kann er jemand vertrauen. Und da wird er innerlich auch gesund. Diese Dinge fehlen sehr, sehr oft. Und wie viele Knie, die früher sich beugten, sind schon längst im Himmel. Und viele andere beugen sich nicht mehr, die hier noch auf der Erde sind. Wir sollten uns einmal fragen, wie sieht unser Gebetsleben aus? Und da spreche ich auch zu mir. Ich muss das immer wieder sagen. Wovon der Teufel einer am meisten abhalten will, ist vom Gebet. Vom Gebetsleben. Nicht bloß ein kurzes Gebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast oder so. Nein, nein, mal auf die Knie gehen. Für Leute beten, durchbeten, bis man die Gebetserhörung erfahren hat, nicht wahr? Bis der Herr da irgendwie antwortet. Das ist es. Und da redet Gott heute immer noch. Und wo das geschieht, da werden auch Menschen errettet werden. Da werden auch Dinge verändert. Ja, heute wird die Selbstverwirklichung gepredigt. Nicht? Du musst dich erstmal selbst lieben, dann kannst du andere lieben. In der Bibel steht was ganz anderes. Nicht wahr? Da steht eben die Verleugnung drin. Und wenn ich mich verleugne, dann bin ich vom Herrn geliebt. Und dann fühle ich mich auch erst richtig wohl. Wenn ich hingegeben bin, dem Herrn Jesus Christus mich ausgeliefert habe, dann bin ich erst reich geworden. Alle, die Selbstliebe suchen, sind Egoisten nachher und sind nachher einsam. Sie suchen sich selber und werden von anderen dann nicht geliebt. Das ist es eben. Verleugnen. Andere lieben können durch die Liebe Jesu Christi. Mangel der Heiligung. Heute macht man oft Dinge, wo wir früher sagten, in der Bibel spricht doch erst, die Bibel spricht von der Heiligung. Nicht wahr? Viele machen heute alles in der Welt mit und sagen, Ja, ich bin Christ, aber ich muss ja nicht weltfremd sein. Nein, wir müssen nicht weltfremd sein. Wir müssen schon in der Welt uns auskennen und Dinge mitmachen, aber wir müssen uns nicht vereinnahmen lassen von dem, was Sünde ist und was uns von Gott abzieht. Darum geht's. Sondern wenn, dann müssen wir schon beeinflussen. Nur das können wir nicht überall. Und da muss man schon auch mal irgendwo Abstand halten und sagen, hier kann ich nicht mitmachen. Und kann mich erinnern, als ich noch früher im Beruf war, wo ein meiner Arbeitskollegen, mit dem ich gut verstand, sagte, ja, wenn du mitkommst zu unserer Karnevalsfeier, er war im Gesangverein Vorsteher, dann komme ich auch mal mit in die Bibelstunde bei dir. Na, ich habe überlegt, dachte, Mensch, Geschäft ist ja gar nicht schlecht, nicht? Das wirst du schon ertragen, aber dann dachte ich, nein, dann wird er dir nichts mehr abnehmen. Und ich sagte, nein, was du jetzt da hast, das habe ich früher gehabt und Jesus hat mir was anderes gezeigt. Du würdest das doch nicht, letztlich doch nicht verstehen, wenn ich mitkäme. Ah, tat so, als würde er sich ärgern. Aber ein Vierteljahr später, als ich dann auf die Bibelschule ging, erinnert er mich daran und sagte, wenn du damals mitgekommen wärst, da hätte ich gesehen, du bist nicht konsequent. Ist interessant. Nicht wahr? Die Frage ist, sind wir konsequent? Nicht gesetzlich. Das nicht. Aber gehorsam in der Heiligung. Mit Liebe und ganz normale Menschen, natürlich. Eine geheiligte Natürlichkeit. Und das kommt doch eigentlich immer an. Ja, und hier nun in Juda, Israel war ja damals geteilt, und das war nun der kleine Staat Juda, da herrschte vorher der König Ahas. Im 28. Kapitel lesen wir davon, wie er gottlos war. Er führte ein zuchtloses Leben, er führte sogar die Zügellosigkeit ein, heißt es. Er plünderte das Haus des Herrn und hat damit dann eben anderen, den Feinden, Geld bezahlt, damit die sie nicht angreifen und so weiter. Also wollte er mit Geld die Politik hinkriegen, anstatt zu beten. Er diente anderen Göttern, heißt es. Er hat sogar Götter der Feinde angebetet in seinem Land. Dann weiter, er hatte einen schlechten Einfluss auf sein Volk. Er hat unter anderem auch das Haus zugeschlossen, also den Tempel zugeschlossen, wo verkündigt wurde. Hat gesagt, brauchen wir nicht mehr. Könnt ihr meditieren gehen? Oder wir haben ja andere Götter, die stehen ja überall rum, nicht wahr? In ganz Israel oder in ganz Juda zumindest. Er schloss sie zu. Und nun sehen wir diesen schlechten Einfluss, den er auf sein Volk hat. Die machen alle mit. Es ist ja ganz interessant, dass wir uns auch beeinflussen lassen. Jeder lässt sich beeinflussen und wird beeinflusst. Es ist nicht gleichgültig, welches Elternhaus wir haben. Wir werden beeinflusst. Es ist nicht gleichgültig, nicht wahr, wie wir erzogen werden und so weiter. Nicht? Also, ich weiß noch, meine Älteste damals, ein kleines Mädchen, sagte, Mama, der Papa hat sich nicht die Füße abgetreten. Nicht wahr? Ich hatte einen schlechten Einfluss gehabt. Sie gleich gemerkt. Sie war aber von meiner Frau beeinflusst worden, Füße abtreten. Nicht? Das ist im Kleinen schon so. Aber im Großen auch. Im Geistlichen ist das auch so. Es ist nicht gleichgültig, welchen Lehrer wir haben. Es ist nicht gleichgültig, ob wir eine lebendige Gemeinde haben oder eine La-La-Gemeinde. Ganz wichtig. Es ist nicht gleichgültig, welchen Partner wir heiraten. Nicht? Das ist, also vieles, vieles ist eben so, wir werden beeinflusst. Manchmal sogar vom Arbeitsplatz, wenn wir nicht aufpassen, dass die Welt uns prägt. Aber wir prägen auch andere und sollten sie prägen. Manchmal hat man es dann erlebt, dass die Kollegen in der eigenen Gegenwart keinen schlechten Witz erzählt haben. Sie schämten sich. Wir können Einfluss ausüben, ganz bestimmt. Und das sollten wir ruhig tun, ganz konsequent unser Christsein leben. Ich sage am Arbeitsplatz mit dem Beten beim Frühstück oder Mittagessen. Ich weiß noch, ich war als junger Kerl, kam da in eine neue Firma, eine große Firma, und dann haben wir in einem Saal gegessen und ich habe für mich einfach so gebetet. Und auf einmal brüllten sie einfach da los. Guckte, wegen was? Ach so, deinetwegen. Und du betest wohl, schrien sie. Und sagte, ja, soll ich denn nicht beten? Doch, kannst du schon. Nur hier macht's keiner, sagt, na, dann mache ich's. Und von da an hatte ich meine Ruhe. Ich habe manchmal in der Pause, nicht? Ich habe manchmal Jugendstunden hier auch gehalten und muss mich vorbereiten. Und dann hatte ich dann Pause, ich hatte mein Brot gegessen, hatte ich eine Bibel in der Schublade und habe sie rausgeholt und ein bisschen vorbereitet. Und die auf einmal dann, du liest wohl in der Bibel, nicht? Ich habe keine Show damit gemacht, das war für mich. Da sage ich, und du liest die Bildzeitung, nicht wahr? Da läuft das Blut schon raus, nicht? Ja. Naja, ein bisschen mit Scherzen und so weiter. Und ging's. Und dann habe ich die mal erlebt, dass sie ein bisschen später kamen, wie sie in meiner Schublade waren und haben die Bibel aufgeschlagen, haben nachgeguckt. Und als ich dann wegging, haben sie gebeten, ich weiß nicht wie viele, sie wollten gerne eine Bibel haben. Nun glaubt nur nicht, dass ich nun so vorbildlich wäre oder bin. Ich habe meine Fehler gehabt, ich muss mich manchmal entschuldigen, auch bei den Kollegen. Aber sie haben gemerkt, ob man es aufrichtig meint oder nicht. Und ich denke, unkonsequent müssen wir sein. Und dann wird man auch geachtet. Wenn sie auch erst lachen, wir können lachen, aber wir müssen das aushalten können. Und nachher schämen sie. Ich habe sie nachher alle einzeln genommen. Und wenn man sie einzeln hat, da sind sie gar nicht mehr so. Auf einmal sind sie so klein, duckmäuserisch, geben zu, dass alles so erbärmlich ist, die Ehe stimmt nicht, mit den Kindern stimmt es nicht. Habe ich gesagt, werde ich dafür beten. Dann hatte ich sie gewonnen. Nicht, man muss auch ein bisschen geschickt sein, nicht? Wir müssen was anbieten. Das ist es. Wir können nicht bloß immer nur einen Zeigefinger nur mit Bekehrung anfangen. Natürlich, da führe ich auch hin, aber wir haben ja viele andere Dinge, wo wir das alles schön einwickeln können und das den schmackhaft machen können, dass wir etwas Besseres haben, mehr haben. Wir sind nicht besser, nein, wir haben was Besseres und das wollen wir Ihnen auch anbieten. Ja, also hier nun Hiskia, der nun genau das Gegenteil ist von seinem Vater. Er ist also ein gläubiger Sohn und der Vater ist total ungläubig. Er ist 25 Jahre alt, wo er nun König wird, also ziemlich jung noch. Und er ist es, dem es geschenkt wird, sein Volk zur Umkehr zu Gott zu bringen. Wir lesen in Vers 2, er tat was dem Herrn, was Jahwe wohlgefiel. Andere übersetzen, was recht war in den Augen des Herrn. Das tat er. Also ausgerichtet nach dem Wort Gottes. Woher wissen wir denn eigentlich, was richtig ist? Doch nur aus der Bibel. Lesen wir die Bibel nicht, wissen wir nicht Bescheid. Leben wir daneben und wir leben nicht wohlgefällig vor dem Herrn. Also die Bibel lesen und danach leben. Dann sehen wir, er vertraute Gott wie kein anderer König vor ihm. So lesen wir das in 2. Könige 18, Vers 5. Also einer, der ganz besonders kindlich glaubte, ein Politiker, ein starker Mann, ein denkender Mann, ein Willensmensch auch. Aber er setzte sein Vertrauen auf den Herrn. Wir müssen doch, wenn wir dem Herrn vertrauen, nicht den Verstand abgeben. Nein, den brauchen wir, den hat uns Gott auch gegeben. Aber wir müssen alles richtig einordnen. Denn vieles können wir mit unserem Verstand nicht. Und wenn wir noch so ein hohes IEQ haben, sondern wir müssen die Hilfe vom Herrn erwarten. Und das hat er getan. Und dann sehen wir, er geht den Angriff über, nämlich er zerstört alle Götzenbilder, die sein Papa aufgestellt hatte. Und das macht er jetzt nieder. Kann man das? Hat doch der Vater gemacht. Das Volk hat sich daran gewöhnt. Und wenn es dann einen Aufstand gibt, das ist doch jetzt die neue Richtung, die neue Religion. Es war gefährlich. Hätte Revolution geben können. Aber er hat es mit dem Herrn gewagt. Wir werden es erleben, wenn wir klar stehen, dass wir angepfiffen werden, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir vielleicht sogar unseren Posten verlassen müssen und so weiter. Aber der Herr ist da und er hilft uns. Also, wir sehen weiter. Er zerstörte auch die eherne Schlange. So lesen wir das in 2. Könige 18, in Vers 4. Die eherne Schlange war gemacht worden während der Wüstenwanderung. Das Volk hatte gesündigt und Gott hatte böse, giftige Schlangen geschickt, die bissen die Leute und viele starben. Jetzt hatten sie Buße, sie schrien zum Herrn und da sagte Gott zu Mose, nagle eine Kupferschlange an eine hohe Stange, halt sie hoch und dann lass ausrufen, wer glaubend darauf blickt, der soll gesund werden. Und so geschah es auch. Und diese Kupferschlange hatte man aufbewahrt und jetzt hatte man eine Reliquie daraus gemacht und hat sie angebetet wie einen Götzen. Das kann man auch tun, nicht wahr? Man kann Menschen, man kann einen Papst, man kann irgendeinen guten Menschen, Vorbild, auf einmal zu einem Heiligen machen, zu ihm beten, ihn verehren. Oder der Rock in Trier und so weiter, wo es schon Freikirchler mitmarschieren wollten jetzt. Ja, manche wissen schon gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Gott will nicht, dass wir andere Dinge anbeten, auch Gegenstände nicht. Wir küssen auch nicht heilige Steine und so etwas, sondern wen wir verehren, ist unser Vater und unser Heiland Jesus Christus und nicht diese anderen Dinge. Also er räumt damit auf, dann sehen wir, er hielt die Gebote Gottes, also kannte er sie auch. Und wir sehen, Jahwe, der Herr, war mit ihm und gab ihm Gelingen. Da, wo man konsequent mit dem Herrn geht, gibt es Gelingen. Wenn es auch manchmal so im ersten Augenblick nicht aussieht, als geht alles schief. Letzten Endes führt Gott uns zum Ziel und zum Besten. Das haben wir immer wieder erlebt, in vielen, vielen Dingen. Da könnte ich manches aufzählen. Und ihr sicher hier auch. Und nun sehen wir, er geht von Anfang an einen geraden Weg. Er öffnet die Türen am Hause Gottes. Das wusste er. Wenn mein Volk sich ändern soll, brauchen sie die Verkündigung, und zwar die klare Verkündigung des Wortes Gottes. Keine Bibelkritik, nicht abgeschwächt, nicht bloß so Schmusekurs, sondern Gottes Wort ganz klar. Und wann tat er's? Es heißt in Vers 3, im ersten Monat seiner Regierungszeit. Der Vater hatte ja die Türen zugeschlossen. Und jetzt im ersten Monat schon. Im ersten Monat sollte man nicht ein halbes Jahr warten, nicht? Bis man sich an ihn gewöhnt hat und an seine Methode, wenn er fast fest im Sattel sitzt und auch die Minister alle hinter ihm stehen, hat der Teufel wahrscheinlich ihm gesagt. Aber hier trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Von Anfang an. Ich denke, das kann man auch mal am Arbeitsplatz. Ich habe das gemacht. Ich habe ja nun auch einige Arbeitsplätze gehabt. Ich weiß noch, wie ich in Berlin anfing. Ich kam als Flüchtling dorthin und hatte dann eine gute Stelle bekommen und habe dann morgens gebetet, Herr, heute ist der erste Tag. Und ich bin nun dein Eigentum und ich will dich verkündigen. Hilf mir, dass ich es tue, in rechter Weise, dass ich es geschickt mache. Ja. Da bin ich dann hin. Da bin ich nicht auf dem Stuhl gestanden und habe gesagt, hört euch eine Predigt an, sondern die fingen an und sagten, so, du bist der Neue, musst also Einstand zahlen. So war das damals noch. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch geht. Einstand zahlen und natürlich Schnaps holen, oder werden wir uns zusammen besaufen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Ja, wieso nicht? Ja, ich bin Christ. Na, Christ sind wir ja alle. Das sagte man damals noch. Nicht heute sagt man es nicht mehr, aber damals noch, wir sind doch alle Christen. Und dann musste ich erklären, was für ein Christ, dass ich mich bekehrt hatte und so. Jetzt geht das Gejohle los. Nicht? Aber interessant, ich habe wieder mit den Einzelnen gesprochen und ich konnte manch einem geistlich sogar helfen, obwohl ich der Jüngste damals war. Es geht schon, fehlerhaft. Wenn ich zurückdenke, ich habe manche so falsch gemacht, aber der Geist Gottes hat es gedolmetscht. Nicht wahr? Das ist das Wunderbare. Wenn wir es nur sagen, nicht wahr? Und wenn sie merken, Mensch, der steht dahinter, der ist glücklich darin auch, nicht? Das ist wichtig. Und die bekehren sich auch nicht immer gleich am ersten Tag. Aber so kommt man durch. Am ersten Tag schon. Von Anfang an. Nicht irgendwann, dass es dann hintenrum rauskommt. Ach, guck mal, der ist Christ. Aber er hat aber das und das auch alles mitgemacht. Und das ist ein Schutz. Wenn man weiß, die wissen, wo du stehst. Das ist ein ganz großer Schuss, das kann ich nur sagen. Und so habe ich dann darauf geachtet, wie rede ich, wie benehme ich mich. Ich war ein Kollege, ich hatte schon immer gerne Spaß gemacht und die haben auch gerne gelacht. War natürlich nicht verklemmt, aber wir müssen eben konsequent sein. In Afrika, wo ich auch gewesen bin, da hatte sich ein Häuptling bekehrt. Nicht? Und nicht lange danach sagte man, Dich wollen wir nicht mehr. Wir wollen unsere Zauberer vorne anhaben. Dich setzen wir ab. Und da hat er gesagt, gut, ich bleibe aber Christ. Ich bin glücklich. Inzwischen ist er schon beim Herrn. Ja, konsequent auf der Seite des Herrn. Und wir sehen, wie er hier nun anfängt. Und er sagt zu den Priestern und Leviten, die den Dienst ja eigentlich tun sollten am Tempel, die eigentlich hätten mosern sollen sagen, wann endlich haben wir wieder klar Gottes Wort und können es verkündigen. Die mussten noch geschubst werden von einem König, von einem Politiker. Und er sagt es, jetzt endlich weiht euch neu dem Herrn. Stellt euch mal vor, ein Politiker sagt Wortverkündigern und Dienern Gottes, weiht euch neu dem Herrn. Vielleicht muss uns das heute neu gesagt werden durch Hiskia, mir auch. Weiht euch neu dem Herrn. Liefert alles aus, damit er über alle Gebiete und Gedanken und Worte und Taten der Herr sein kann. Jedenfalls, er sagt, ihr seid doch dazu auserwählt worden, das zu tun. Seid nicht lässig, in Vers 11. Euch hat der Herr erwählt zum Dienst. Wir sind auch erwählt. In 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und dann gehen sie hin. Sie reinigen den Tempel. Wir wissen nicht, was da für Unrat drin war. Vielleicht gar nicht mal Abfälle, große Abfälle oder was. Aber es ist ja oft schon der Staub da. Nicht eine Hausfrau weiß das besonders. Ich habe das nicht immer so gesehen. Aber die Hausfrauen, die sehen das, nicht wahr? Wenn bloß mal eine Woche lang kein Staub gewischt ist, 14 Tage, das ist noch mehr, man kommt aus dem Urlaub zurück, wir haben doch gar nicht drin gewohnt, Staub ist da. Und das stört. Wer wirklich sauber ist, nicht wahr, ordentlich ist, den stört es. Und ein Christ muss die feine Sünde sogar stören. Ja, morden will man nicht. Ehebrechen auch nicht und so weiter. Aber manchmal die Zunge, nicht wahr? Zungensünden. Und manchmal ist es ja auch die Unterlassungssünde, wo man Gutes tun sollte und man tut's nicht. Und wie viele andere Dinge, so feine Dinge, die der andere gar nicht mitkriegt, oder der andere sagt, der ist doch aber anständig. Wo ich aber im Lichte Gottes weiß, das ist nicht richtig, hier sollte ich Buße tun. Das müssen wir selber wissen. Und dann reinigen den Tempel. Und da sagt Petrus dazu, in 1. Petrus 4, Vers 3, es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei und greulichem Götzendienst. Es ist genug, auch für uns Gläubige, dass wir lau und träge gelebt haben. Das Wunderbare ist, sie hören auf diesen Mann. Er ist jung, 25 Jahre und die alten Priester und Leviten hören auf ihn. Nicht nur, weil er König ist. Nein, er ist eine Respektsperson. So wie Timotheus als junger Kerl eine Respektsperson war. Ich habe jetzt zu einer Männerrunde darüber gesprochen, über Timotheus. Das war eine Persönlichkeit. Und war angesehen in zwei Gemeinden, heißt es, als junger Kerl. Und hier nun, sie kommen und sagen, wir haben geweiht den Tempel. Wir haben ihn gereinigt. Wir haben ihn geweiht. Ganz neu. So, und nun, was kann geschehen? Da, wo Sünde bekannt ist, nicht, wo der Staub, der Dreck weggeräumt ist, man bringt zu Jesus, das Blut Jesu Christi macht uns ja rein von aller Sünde, uns Gläubige auch. Da kann das Sündopfer gebracht werden. Und das geschieht hier zusammen auch mit dem König und mit den Priestern. Und wir lesen das ja, eben, dass das Blut uns reinigt. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, dann reinigt uns das Blut von aller Sünde. Aber dann wird noch ein Opfer gebracht. Nicht? In Vers 27, da heißt es, als man das getan hatte, hat man das Brandopfer gebracht, als Ganzopfer. Von anderen Opfern durfte man essen, aber vom Brandopfer nicht. Das war ein Ganzopfer nur für den Herrn. Da nahm er nichts davon. Das hat mit Hingabe zu tun. Ich habe Vergebung der Sünden empfangen. Ich bin gereinigt von aller Sünde und Schuld, habe neu angefangen. Und nun, Herr, weihe ich mich dir. Mit allem, was ich bin und habe, mit meinen Gaben, mit meiner Zeit und Geld und alles Mögliche. Und als das geschehen war, da lesen wir weiter in Vers 27, nämlich, da fing auch an der Gesang für den Herrn. Sie fingen an zu singen. Da musste nicht Erstimmung gemacht werden, sondern die Herzen waren auf einmal so froh, dass sie anfingen zu singen, nicht? Und die anderen sangen mit und da schallte, wer weiß wo. Da, wo Gottes Kinder sind und klar stehen, da wird immer gesungen und gerne gesungen und da fühlt man sich wohl. Oh wei. Ja, und wir Gottes Kinder sollten immer wieder singen. Schön, dass hier auch so gesungen wird. Und noch etwas, Vers 28. Und der König und die ganze Gemeinde betete an. Nicht bloß, Herr, gib mir, tu das und so weiter und hilf mir nur, sondern die Anbetung diese. Ich hab dich lieb. Ich kann mich noch gut an meine älteste Tochter erinnern. Ich kam nach Hause und sie hatte schon lange auf mich gewartet und sagte, Papa, wie lange bleibst du? Nicht so fragten die Kinder immer, weil ich bald wieder weg war, wie lange bleibst du? Haben sich immer noch nicht alle Leute bekehrt. Und da merkte ich, wie ohnmächtig ich war in meinem Dienst. Ja. Und einmal saß sie länger auf dem Schoß und ich fragte, willst du noch was? Ich hatte ja manchmal etwas mitgebracht. Da sagte sie, nein, Papa, ich will doch bei dir sein. Ich hab dich lieb. Da ist mir etwas aufgegangen. Einfach auch dem Vater, dem Herrn Jesus sagen, ich hab dich lieb. Anbeten, loben, preisen für alles das, was er für uns getan hat. Was uns bewusst ist und was uns unbewusst ist. Wie viel? Er hat so viel an uns getan. Und dann weiter, Vers 31, sie brachten freiwillig Opfer. Stellt euch mal vor, das Portemonnaie hat sich bekehrt. Ja, ich habe es in Brasilien erlebt, in einem Elendsviertel, wo ich oft evangelisierte. Ein 17-Jähriger hatte sich bekehrt. Er war ein ganz schlimmer Bursche, sogar Anführer einer Bande. Und jetzt war er ganz klar, jetzt hat er noch kein Geld verdient. Was hat er getan? Er hatte Eisen, Flaschen und all sowas gesammelt. Das war eine mühsame Arbeit. Und als er dann so ein paar Säcke voll hatte, hat er es verkauft und brachte an einem Sonntag, wo ich da war, das ganze Geld und sagte, das möchte ich dem Herrn Jesus geben, denn er hat für mich so viel getan. Er hätte ja sagen können, ich bin arm, könnt ihr behalten. Wir müssen als Beispiel sagen, hier opfert man gerne. Da wird nicht so groß gerechnet. Natürlich braucht er auch Geld, er sollte was für sich haben. Aber hier die Einstellung, ich will aus Dank, aus Liebe für den Herrn was tun. Das ist normal. Ja. Und die Leviten, die waren noch williger als die Priester, steht dann hier in Vers 34. Und es war eine große Freude, unvermutet schnell gekommen, über das ganze Volk. Wenn wir das doch erfahren möchten, nicht solch eine Erweckung in unseren Gemeinden, in unserem deutschen Volk auch. Aber wir können etwas mithelfen, wir dürfen bitten, aber jeder an seinem Platz ist eben ein Hiskia. Nicht? Und da fangen wir ganz klein an, still, manchmal weil wir beschimpft, verlacht. Der Teufel sagt, es hat ja keinen Zweck. Doch, wir resignieren nicht, denn der Herr ist mit uns. Amen. Vielleicht sind wir noch einen Augenblick still.